Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir kümmern uns jetzt liebevoll um einen Roman, der es in sich hat. Er spielt in Ost-Berlin kurz vor dem Mauerbau und erzählt die Geschichte von Ria, die vom BND angeheuert wird, um für... Wir müssen mal kurz hören, was da passiert. Also manchmal... Nein, ist nichts passiert. Beinahe ist was passiert. Also wir hören im Hintergrund immer noch die Geräuschkulisse zum EM-Spiel England-Deutschland. Aber es ist nichts passiert. Nur, dass Sie wissen, was da im Hintergrund passiert. Also zurück zum Text. Also eine Spionagegeschichte. Eine junge Frau wird angeworben vom BND, um für den westdeutschen Geheimdienst zu spionieren. Und sie hat offenbar auch gute Gründe, sich darauf einzulassen. Warum und mit welchen Folgen, das erfahren Sie nur, wenn Sie den Roman von Titus Müller lesen. Die fremde Spionin heißt er, ist bei Heine erschienen gerade und Titus Müller ist bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hallo.
Das ist dein 14. Roman und du schreibst eigentlich, seit du denken kannst, oder?
Das wirkt so fleißig, aber ja. Ich bin gar nicht fleißig. Also.
Du bist doch aber auch so blutjung.
Sehe ich's aus, vielen Dank. Ja. 43 bin ich.
Ja, aber erstaunlich. Aber lass uns jetzt nicht über das ganze Oeuvre reden, sondern über diesen ganz aktuellen Roman. Also der Plot hört sich so, wie ich ihn jetzt wahrscheinlich sehr grob zusammengefasst habe, ja trotzdem schon mal sehr spannend an. Wer ist diese Ria? Die ist ja, wenn ich es verstanden habe, fiktiv, aber auch wieder nicht. Ne? Eine fiktive Figur.
Mich hat es erstaunt, dass es damals tatsächlich junge Frauen gab, die für den Westen in der DDR spioniert haben. Häufig Sekretärinnen.
Ja.
Wahrscheinlich wurden die auch gezielt angeworben, damit sie dann eben bei ihren Ministern oder wo sie arbeiten, Informationen abgreifen. Und die DDR ist dann dazu übergegangen, die hinzurichten. Wenn jemand entlarvt wurde als Spionin, dann wurden diese jungen Frauen getötet. Also zum Beispiel Elli Bartschartis, die war bei Otto Grote wohl, dem Ministerpräsidenten praktisch, die Sekretärin. Und als sie aufgeflogen ist, 1955, wurde sie hingerichtet. Mhm. Und das droht auch Ria. Also es ist eine echte Gefahr, in die sie sich begibt.
Aha, okay. Also sie steht quasi als Patin für die, die ein solches Schicksal erleiden mussten. Grund, habe ich schon gesagt, sich darauf einzulassen, weil sie hat eine Rechnung offen.
Eine große Rechnung. Also als sie 10 ist, wird ihr Vater festgenommen und ihre Mutter dann auch und beide, ihre Schwester und sie, kommen in Pflegefamilien. Man hat das damals tatsächlich so gemacht, dass die in getrennte Familien kamen und man durfte nicht mehr nach denen fragen. Also sie darf nicht fragen, wo ist meine Schwester, was ist mit meinen Eltern, sondern muss jetzt zu neuen Menschen Mama und Papa sagen, wird systemkonform erzogen und darf eben keine Fragen stellen. Und jetzt ist sie 20, zu Beginn des Romans. Nach außen hin ist alles super, sie hat da ihre Stelle im Ministerium angetreten, ist Sekretärin geworden, aber in ihr brodelt es. Und ja. Als der Bundesnachrichtendienst sie anspricht, ist klar, sie will ihre Schwester finden und sie hofft, dass dieser Nachrichtendienst ihr dabei helfen kann. Und sie hat auch Wut, sie hat eine Rechnung offen mit dem System.
Ja, nun spielt diese Geschichte vor einem wirklich realen Hintergrund, Ost-Berlin, Anfang der 60er Jahre, also kurz vor Mauerbau. Was hat dich interessiert speziell an dieser Zeit? War es wirklich diese konkreten Spionage-Geschichten, also beziehungsweise diese tragischen Geschichten, die damit einhergingen? Oder auch dieses Interesse an so politischen Vorgängen wie dem Mauerbau zum Beispiel? Oder ist es so eine Kombi aus beiden?
Ich bin ja hier in Berlin mit der Mauer aufgewachsen, auf der Ostseite. Und die Mauer war immer mysteriös für mich. Ich konnte die sehen, man konnte ja auch von der S-Bahn aus über die Mauer in den Westen gucken. Ich habe da die Gebäude gesehen und wusste, da werde ich nie hinkommen. Mhm. Das war wie als wäre 100 Meter entfernt ein anderer Planet. Unerreichbar. Und dann natürlich die Leute mit den Waffen an der Mauer. Mir war klar, wenn ich da jetzt hingehe und die Mauer anfasse, knallen die mich ab. Eigentlich eine verrückte Vorstellung, so als Kind, ich war damals noch Kind, diese Vorstellung, die stehen da, damit die mich erschießen, wenn ich versuche, über die Mauer zu klettern. Ich habe das dann, nachdem die Mauer gefallen ist, erstmal ein paar Jahre ganz weggedrückt. Das war gar kein Thema mehr für mich, jetzt guckte man nach vorne. Aber jetzt im Schreiben eben finde ich das wieder spannend, zu gucken, was ist denn damals wirklich passiert? Warum hat das keiner gewusst? Das fand ich auch spannend. Also die haben da 47.000 Betonsäulen gebraucht und 470 Tonnen Stacheldraht. 20.000 Menschen waren beteiligt, die diese Grenze dicht zu machen in Berlin. Und man hat es den Tag vorher noch nicht gewusst, dass es jetzt in dieser Nacht passieren wird. Wie haben die das geschafft?
Und hast du Antworten auf diese Fragen gefunden?
Ja, Erich Honecker war damals zuständig für Geheimpolizei und Polizei und all das. Der hat das wie eine Geheimoperation geleitet und vorbereitet. Der hat schon Tage vorher mit LKWs das Baumaterial ranschaffen lassen an den Rand von Berlin auf Schleichwegen, damit es nicht auffällt, 400 LKW-Fahrten, das wäre sonst vielleicht jemandem aufgefallen. Und die hatten einen Doppelagenten, einen KGB-Agenten, der aber an den BND berichtet hat und so getan hat, als würde er für den Westen spionieren in Moskau. Und der hat immer gesagt, Die Sowjetunion hat ein Veto eingelegt, es wird kein abgeriegeltes West-Berlin geben. Mhm. Und so hat der Bundesnachrichtendienst gedacht, das wird nicht kommen, und prompt kam es doch.
Prompt kam es doch, wie eben auch das 2:0 gegen Deutschland, haben wir gerade gehört.
Oh je, ja, ja. So ein spannendes Interview hatte ich noch nie.
Ja. Vielleicht ist das ja vielleicht auch so, so kann man das gleich irgendwie einbauen für den nächsten Roman. Also, ja, wer ja, weiß.
Genau, schöne Szene.
Ja, genau. Wie kann man es aber trotzdem weiter unbeirrt um deinen Roman? Also so eine Geschichte bedarf ja auch einer großen Recherchearbeit. Du bist ein Recherchefetischist, hat irgendjemand gesagt. Also du nimmst das sehr, sehr ernst.
Das hat viele Nachteile.
Ja. Welche Nachteile hat es, dass man irgendwie aus
man muss ja auch irgendwann loslassen. Es soll ja ein Roman werden und kein Sachbuch. Und ich muss dann irgendwann sagen, jetzt habe ich zwar ganz viel Spielmaterial auf dem Tisch, aber jetzt muss ich auch anfangen zu spielen und zu bauen und muss mir auch ein bisschen Freiheiten erlauben. Und das fällt mir extrem schwer.
Ja, aber du hast, was du auch mitgebracht hast, fand ich ganz interessant. Du hast eine kleine Kamera mitgebracht, wie sie damals auch verwendet wurde. Also Sie können das vielleicht noch aus so Spionagefilmen von, weiß ich nicht was, 60er, 70er Jahre.
Ja.
Diese kleinen Kameras, mit denen Dokumente fotografiert.
Genau, das ist eine Minox B, und die haben sowohl KGB als auch CIA eingesetzt, weil die so klein ist. Die kann ich jetzt hier in meiner Hand halten, man sieht sie fast nicht.
Ja.
Ich mache mal das Geräusch, wenn man es auslöst.
Ja, genau.
Braucht keine Batterie, also kann man irgendwo in einem Versteck lange
aufbewahren.
Also bei eBay gekauft.
Ach so,
jemand hat seine Sammlung aufgelöst und ich wollte die haben.
Ja, okay. Weil du gerade über das Loslassen dann der Recherche sprichst und dann eben auch das Schreiben des Romans. Bist du da, also konstruierst du dir den Plot vorher? Also es gibt ja so die Architekten und die Gärtner, sagt man bei den Autoren, also die Architekten, die wirklich genau wissen, wie das Haus aussieht, wie das Fundament aussieht, wie viel Geschosse, wie viel Etagen es hat, und die Gärtner, die einfach irgendwie so einen Charakter haben und eine Idee und dann schreiben sie los oder so. Das ist, glaube ich, bei so einer Geschichte schlechterdings nicht so richtig.
Ja, na, bei mir ist ja oft das historische Ereignis zuerst da.
Ja.
Also ich habe den Mauerbau und ich habe die Spionagethemen und dann gucke ich, wem tut's am meisten weh und wer hat die Entscheidungen getroffen. Das sind die Figuren, die ich dann haben will.
Mhm.
Also bei mir ist die Reihenfolge umgekehrt. Und vom Plan her, ich weiß immer so 6 Kapitel im Voraus und dann wird's neblig und dann weiß ich den Schluss.
Aha,
und so arbeite ich mich langsam durch den Roman.
Ah, das ist also unfassbar.
Jeder
also,
macht's anders, oder?
Ja, total toll. Da ist die Musik schon zu Ende und macht Platz für eine Autorenlesung. Und zwar von einem Mann, der Geschichte in Geschichten zu erzählen weiß und ein großes Talent darin hat. Das schreibt ein befreundeter Radiosender aus dem Süden dieses Landes, aus Bayern, über Titus Müller. Sein Roman Die fremde Spionin ist bei Heine erschienen und wir hören ihn jetzt mit etwas Vorgelesenem daraus.
Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Sie haben alles Recht der Welt, diese Fragen zu stellen. Sagen wir es so. Ich weiß, dass Stasi-Offiziere ihren Vater abgeholt haben, als sie noch ein Kind waren. Ich weiß, dass ihre Mutter festgenommen wurde und sie und ihre Schwester verschleppt und in regimetreue Pflegefamilien gegeben wurden. Diese Männer von der Staatssicherheit haben ihren Vater nicht gehasst. Ihr Vater war ihnen gleichgültig. Die Männer waren nur Ausführende, Zahnrädchen einer Maschine. Genauso wie die Wachmänner des Zuchthauses, in das ihre Mutter gebracht wurde, oder die Folterknechte im unterirdischen Zellentrakt der Staatssicherheit, in den man ihren Vater gebracht hat. Aber vielleicht verspüren sie ein gewisses Bedürfnis, denjenigen zu schaden, die diese Maschine gesteuert haben. Rias Körper versteifte sich. Was wissen Sie über meinen Vater? Sie sind eine junge Frau, die von einem Staat nahezu vernichtet worden ist. Ich kann Ihnen helfen, Rache zu üben für das, was Ihrer Familie angetan wurde. Wenn Sie bereit sind, in das Innere der Maschine vorzudringen, kann ich Ihnen die notwendigen Mittel dafür an die Hand geben. Wollen Sie das? Das ist der BND-Führungsagent, dem Ria dann zusagt, zu spionieren für ihn, ausgerechnet bei Schalk, später Schalk Golodkowski, ihrem Chef. Aber der Roman hat auch seine sanften Seiten und ich lese noch eine Stelle, wo sie sich ausgerechnet bei der Pressekonferenz, auf der Ulbricht gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, in einen Westberliner Journalisten verliebt, was natürlich gar nicht geht für eine Sekretärin aus einem Ostberliner Ministerium. Sie muss in den Westen, um einen Travel Board abzuholen, so eine Art Reiseerlaubnis, weil sie nach Amsterdam reisen muss fürs Ministerium, und haut dort ihrem Stasi-Aufpasser ab und geht zu diesem Journalisten, den sie da kennengelernt hat. Das Treppenhaus war kühl. Jens war nicht da. Sie saß vor seiner Tür, ihr Stasi-Aufpasser suchte sie,
Sie hatten keine Verabredung. Eigentlich sollte sie nicht hier sein. Wie billig machte sie sich hier auf ihn zu warten. Stattdessen sollte sie sich auf ein Eis ins Café einladen lassen oder ins Kino, aber doch nicht vor seiner Haustür sitzen wie eine Straßenkatze. Was, wenn er mit einer Frau nach Hause kam, wenn er gar nicht allein lebte? Die Haustür ging auf. Jens mit Umhängetasche und verwuschelten Haaren. Er sah sie, verharrte verblüfft. Dann ging ein Strahlen über sein Gesicht. »Rhea!« Sie stand auf. »Ich war in der Gegend, da dachte ich...« Er schloss die Tür auf und ließ wie ein Gentleman Rhea zuerst eintreten. »Du hast Glück. Ich habe nachmittags und abends immer Termine. Gerade bin ich für ein Stündchen nach Hause gekommen.« Er sah sie an und sie wusste plötzlich um ihre hohen Wangenknochen und ihr katzenhaftes Gesicht, so hatte Max es genannt. Sie wusste um ihre schmalen Handgelenke und die Bewegungen ihres Körpers, während sie ging, und sie sah, dass sie Jens gefiel. Seine Wohnungseinrichtung war eine Enttäuschung. Kein Tisch aus Teakholz, der einmal im Monat eingeölt werden musste und gut roch. Keine Fotos vom Urlaub in Norwegen an den Wänden, kein blühender Flügel. Stattdessen Möbel in Beige, ein Gummibaum, die glänzende Melitta-Dose in der Küche und eine alte Steingutschüssel in Gelb. War das denn ein besseres Leben als das in der DDR? Genauso sah es in ostdeutschen Wohnungen aus. Vielleicht war die Kaffeedose bei 80 Mark je Kilo Bohnenkaffee nicht so oft gefüllt wie bei ihm. Aber die Freiheit, die Jens umwehte, spiegelte sich nicht in seiner Wohnung wider. Er lebte schlicht. Immerhin, an der Wand hing ein Stringregal aus kunststoffbeschichteten Drahtleitern, in die Regalbretter eingehängt waren. Bücher standen darin, auch zwei Pflanzen, die ihre Ranken herabhängen ließen. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie sich in West-Berlin bei einem fremden Mann eingeladen hatte. Womöglich verband er Erwartungen damit. Sie mochte Jens, aber sie wusste fast nichts über ihn. Er sagte, »Willst du Musik hören?« Schon hatte er seine Tasche abgestellt und war ins Nebenzimmer gegangen. Sie folgte ihm und sah zu, während er den Schallplattenspieler bearbeitete. Er holte eine Platte aus der Hülle, legte sie auf und schaltete den Plattenspieler ein. Sie begann sich zu drehen. Vorsichtig führte er den Tonabnehmer auf die äußere Spur und ließ ihn niedersinken. Es knackte in den Lautsprechern. Lockere Klaviermusik ertönte. Als aber der Gesang einsetzte, kam etwas Klagendes hinzu. Nicht aufdringlich oder rührselig, sondern ernsthaft. Der Sänger wusste, wie es auf der Welt und in den Menschen aussah. »Wer ist das?«
Jimmy Yancey, der Death Letter Blues. Yancey hatte ein spannendes Markenzeichen. Alle seine Stücke, egal in welcher Tonart, hat er immer mit dem Ton S beendet.
Alle mit dem gleichen Ton?
Und er ist bis zu seinem Tod Platzwart im Stadion der Chicago White Sox geblieben, Ruhm hin oder her. Das musst du dir mal vorstellen. Als Musiker ist er in der Carnegie Hall aufgetreten, aber trotzdem war er weiter aus sturer Demut Hausmeister für ein Baseballstadion. Irre, oder? Sie hörten die ganze Platte. Und dann noch eine, mit einer Sängerin, Mahalia Jackson. Rhea stellten sich die Härchen auf an Armen und Beinen, das machte die Musik. Diese Sängerin war unglaublich. Rhea war kurz davor zu heulen. Als Jens die Platte umdrehte, damit sie auch die andere Seite hören konnten, fragte sie,
»Und dein Termin?«
Er sah hoch. »Ja, der Termin.« Dann blickte er sie an, wie er da vor dem Plattenspieler kniete, und lächelte verschämt. Den habe ich wohl verpasst.
Den hat er wohl verpasst, der Jens. Wenn Sie mehr über Jens und Rhea und die ganze Geschichte erfahren wollen, sollten Sie den Roman lesen, Die fremde Spionin von Titus Müller, bei Heine erschienen, für 16,50 Euro zu lesen, glaube ich. 16 Euro. Genau. Vielen Dank, Titus, dass du da warst. Und du bist wahrscheinlich schon beim nächsten Roman wieder, oder?
Natürlich.
Ja, selbstverständlich. Was frage ich überhaupt? Danke, dass du da warst.
Tschüss. Sehr gern.